Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Jeder dritte Mann findet Gewalt gegen Frauen akzeptabel. Das war eine Nachricht, die vergangenen Sonntag schnell groß wurde. Es wurde ziemlich groß berichtet, obwohl die Grundlage ziemlich klein war und die Quelle auch lange noch nicht einmal bekannt. Eine in Auftrag gegebene Umfrage nämlich. Und neben der Diskussion über vorschnelle Berichterstattung gibt es dann auch diese Frage, wenn sich das nicht so halten lässt mit diesem jeder dritte jüngere Mann, diese Grundlage nicht stimmt. Wie ist die Lage denn dann tatsächlich bei den 18- bis 25-Jährigen? Was zeigt die Gewaltforschung da? Jemand, der sich hier auskennt, ist Menno Baumann von der privaten Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf. Er war auch einer derjenigen, die Sonntag direkt diese Umfrage eingeordnet hatten bei Twitter. Hallo, Herr Baumann.
Hallo, Frau Kühn.
Sie sind Professor für den Bereich Intensivpädagogik und da schauen Sie auch auf Gewaltforschung, ziemlich intensiv auch auf das Feld. Warum?
Das Feld der Intensivpädagogik beschäftigt sich ja im Prinzip mit der Frage, wie pädagogische Zugangswege zu Kindern mit massiven Verhaltensbeeinträchtigungen aussehen können. Und da ist sowohl die familiäre Gewalt bis zum sexuellen Missbrauch hin ein ganz großer Risikofaktor für diese Kinder. Und auf der anderen Seite interessiere ich mich natürlich auch sehr, sehr stark für Kinder und Jugendliche, die selber Gewalt ausüben. Und das reicht auch von, wir haben gerade ein Forschungsprojekt zum Beispiel von Kindern, die Gewalt gegen ihre Eltern ausüben. Wir haben ein anderes Forschungsprojekt zum Thema Straßengewalt. Also alles, was mit Jugendalter und Gewalt zusammenhängt, ist ja mein tägliches Thema.
Wenn es also um Männlichkeitseinstellungen und Gewalt bei jüngeren Männern geht, bin ich bei Ihnen ziemlich richtig.
Das ist eines der ganz, ganz großen Themen, die uns bewegen. Neben dem Risikofaktor der eigenen Gewalterfahrung in der frühen Kindheit sind, ich sag mal, sehr stereotype und männlichkeitszentrierte Geschlechterinszenierungen in Familien ein ganz erheblicher Risikofaktor, sowohl für familiäre Gewalt als auch für Gewalt auf der Straße.
Jetzt haben wir aus dieser Umfrage von Plan International eine Zahl. Jeder dritte junge Mann hat da angegeben in der Befragung, dass er schon mal handgreiflich geworden sei, um Frauen Respekt einzuflößen. Jetzt haben wir inzwischen gelernt, ziemlich schnell auch, diese Zahl ist so nicht belastbar. Aber wie sieht es wirklich aus? Das ist ja eine Frage, die einen dann schnell in den Kopf kam danach. Wie viele junge Männer sind das, die so denken oder eingestellt sind und dann letztlich auch so gehandelt haben schon einmal?
Es ist in der Tat sehr, sehr schwer, eine konkrete Zahl zu nennen, wie viele junge Männer irgendwie so ein männlichkeitszentriertes Bild im Kopf haben, weil das eben tatsächlich durch Umfragen schwer zu ermitteln ist. Was wir wissen, ist bei den jungen Männern, die Gewalt begangen haben, sei es im Feld der Straßenkriminalität oder sei es auch innerhalb der Familien, da sehen wir eben doch ganz klar, dass männlichkeitszentrierte Wertesysteme und dass auch so eine Machthierarchie zwischen Mann und Frau in den Köpfen sehr, sehr stark vertreten ist. Also da ist das ein großer Risikofaktor. Wenn wir aber in die konkreten Zahlen reingucken, wie viel familiäre Gewalt passiert denn tatsächlich, dann sehen wir selbst in der Dunkelfeldforschung und selbst in der Corona-Zeit sind wir weit, weit weg von jeder dritte Mann ist da ein Täter oder ein potenzieller Täter, weil er das so sieht. Das hat einerseits was damit zu tun, dass das Umfragepanel natürlich ungenau ist, andererseits aber auch, weil die Geschlechterinszenierung in Beziehungen kein Prozess ist, der nur von der Frage abhängt, wie hat der Mann das mit 14 Mal gesehen, sondern Geschlechterinszenierungen sind immer auch ein Kommunikationsprozess, den Familien untereinander aushandeln müssen. Das heißt, der entsteht im Prinzip auch in der Beziehung. Und da kann die Realität des Geschlechterlebens in der Beziehung eine völlig andere sein, als das, was ein Mensch auf Fragen, die man ihm stellen würde, antworten würde.
Mal abgesehen davon, dass handgreiflich werden ja auch unterschiedlich definiert werden kann, was das heißt.
Definitiv auch das, wobei das aus meiner Perspektive gar nicht der wesentliche Unterschied ist. Der wesentliche Unterschied ist, was führt dazu, dass in diesem Falle ein Mann gegen eine Frau meint, das Recht zu haben, verletzen zu dürfen. Ob das jetzt physisch, psychisch, handgreiflich, die Misshandlung bis hin zum sexuellen Missbrauch reicht, das ist dann die Schwere der Straftat. Aber grundlegend ist erstmal die Frage, steht hinter einer Gewalthandlung die Einstellung, ich darf das, weil ich Mann und du Frau? Oder sind es doch andere Dynamiken, wie zum Beispiel in traumatischen, generationenübergreifenden Familieninszenierungen oder aber auch, wenn zum Beispiel starker Alkoholfluss, Einfluss mit drin ist. Das sind natürlich andere Kontextvariablen.
Da müsste man dann auch auf Männer und Frauen schauen, wie die Lage und die Bedingungen sind und was da passiert.
Das muss man tatsächlich auch, vor allen Dingen, weil sich auch gerade zeigt, eine männlichkeitszentrierte und eine hierarchische Geschlechterinszenierung ist auch ein Risikofaktor für familiäre Gewalt durch Frauen. Es gibt ja durchaus auch Frauen, die ihre Kinder schlagen. In Gewalt gegen Kinder sind Frauen wahrscheinlich sogar gar nicht so sehr unterrepräsentiert im Vergleich zu Männern. Da ist das Verhältnis ausgeglichener, als wir allgemein hin denken. Aber auch da zeigt sich, je gleichberechtigter und je klarer eine Beziehung und je klarer man auch Toleranz für andere Männlichkeitsinszenierungen, andere Familienbilder im Kopf hat als das, was man selber lebt, desto mehr ist eine Familie im Gesamten vor familiärer Gewalt geschützt.
Wenn wir das jetzt so erwähnen würden bei Twitter zum Beispiel, wir müssen da jetzt auch so auf die Frauen schauen, dann würde wahrscheinlich direkt Menschen sehr kritisch reagieren. Ist die Debatte da vielleicht zu stark auf bestimmte Punkte beschränkt?
Also ich sehe schon, dass die Debatte um familiäre Gewalt zurzeit eine gewisse Schlagseite hat. Wir reden in der Regel um Gewaltschutz für Frauen und oft dann noch in einem Atemzug für Mädchen. Wenn wir wirklich Gewaltschutz über Generationen hinweg denken, dann müssten wir vor allen Dingen sagen, der beste Schutz vor familiärer Gewalt wäre Gewaltschutz genauso für Jungen. Und wenn ich die Hypothese aufmache, Gewaltschutz für Mädchen und Frauen ist das A und O, dann transportiere ich damit eigentlich selber schon ein Männerbild, das schräg ist, weil ich entweder unterstelle, Jungs sind seltener Opfer von Gewalt, da wissen wir ganz klar, das stimmt überhaupt nicht. Jungs erleben in ihrer Kindheit genauso viel Gewalt wie Mädchen, übrigens auch sexuelle Gewalt. Oder aber ich unterstelle, Jungs leiden weniger unter Gewalt als Mädchen. Und dann bin ich mittendrin im Spiel. Also eine rein auf Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewaltdebatte würde im Grunde genommen genau das tun, nämlich männlichkeitszentrierte Härteideale weitertransportieren, weswegen ich ein sehr starker Fan davon bin, die Debatte zu öffnen und zu sagen, wir müssen uns insgesamt dem Thema familiäre Gewalt annehmen.
Und da sind wir bei den Wurzeln. Und wenn man das anpackt, würde dabei auch herauskommen, vielleicht, dass in einer Umfrage, wer auch immer da teilgenommen hat, dann von diesen, die da teilnahmen, nicht ein Drittel eben sagt, dass sie schon mal handgreiflich geworden sind.
Ja, wie gesagt, das ist natürlich, wenn ich ein bezahltes Umfragepanel nehme, dann komme ich auch ganz, ganz schnell in bestimmte Bubbles. Da muss ich mich fragen, wer nimmt an bezahlten Umfragen teil, wer findet solche Umfragen. Und wenn ich dann das Panel, das ich genommen habe, auch noch zerlege nach Nord, Süd, Ost, West, in eine bestimmte Altersgruppe und so, dann wird jede einzelne Gruppe in dieser Umfrage so klein, dass sie eigentlich für gar nichts mehr steht. Und wenn ich dann in die Realität reingucke, dann sehe ich, die Zahlen weichen ab und ich wäre da sehr vorsichtig, weil eben familiäre Gewalt sehr komplexe Ursachen hat und männlichkeitszentrierte Wertesysteme sind einer dieser Ursachenfaktoren. Wir haben aber im Moment gesellschaftlich eine Zuspitzung von sehr, sehr unterschiedlichen Risikofaktoren, die damit reinspielen. Und was ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt finde, ist, wir haben gerade eine öffentliche Debatte, die auch eine Rückkehr zu traditionalistischen Familienbildern provoziert. Also wir hatten jetzt über Jahre einen Konsens, dass zum Beispiel auch die Frage nach Heterosexualität, Homosexualität, nach Diversität ein zu akzeptierendes Gut ist. Und das ist in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, über Gender-Debatten, über Lesungen in irgendwelchen Münchner Bibliotheken, die so hochgepusht wurden. Und plötzlich fühlen sich Menschen, die traditionelle Wertesysteme potenziell befürworten, in einer Gruppe und heizen sich gegenseitig auf, sodass solche Bilder plötzlich medial unglaublich wieder präsent sind. Und ich glaube, dass uns da ein deutliches weniger aufgeregt sein, einfach auch gut tun würde an der Stelle.
Regen Sie sich dann über Medien und Journalistinnen und Journalisten auf, die solche einzelnen Dinge hochpushen und dass eine Debatte weniger strukturiert abläuft, also so wie wir Aufmerksamkeit öffentlich steuern?
Ja. Also das verzerrt die Debatte ganz gewaltig. Einerseits, weil sowas auch immer Nachklang hat. Jetzt haben wir gerade diese Umfrage groß in den Medien diskutiert und es ist völlig klar, dass in den nächsten Wochen auch andere Berichterstattungen durch diese Schlagzeile und durch diese erfolgreiche Setzung der Schlagzeile geframed werden. Ähnlichen Prozess haben wir vor wenigen Monaten bezüglich Kindergewalt erlebt. Da passiert ein schreckliches Ereignis, das geht quer durch die Medien und plötzlich wird alles, was unter 14-Jährigen an Gewalt üben, in die Medien gezerrt. Solche Diskussionen verzehren. Und wenn dann auch noch eine Umfrage mit fragwürdigem Design zu einer Studie hochgehievt wird, dann entsteht auch ein Eindruck, wo man sagen muss, entweder man macht Wissenschaft in ihrem ernsthaften Versuch, Gewalt zu erforschen, lächerlich, oder aber man setzt Fakten, die keine Fakten sind. Und insofern ist so dieser Punkt, es tut der Debatte nicht gut, vielleicht schadet es der Debatte sogar, wenn jetzt plötzlich so eine Horrorzahl wie die jeder dritte junge Mann findet es akzeptabel, seiner Frau mal eine zu ballern. Wenn das als Message im Kopf drin bleibt, dann kann das sogar eine seriöse Gewaltdebatte schwer beschädigen.
Wenn wir jetzt mal tiefer in das schauen, was aus der Forschung bekannt ist. Ich habe mich gefragt, also, dass ich gelernt habe, in Situationen, in denen es größere Krisen gibt, die auch länger andauern, entwickeln sich Teile der Gesellschaft manchmal eher wieder hin in Richtung traditionellere, konservative Werte. Ist das etwas, was für dieses Feld jetzt wichtig ist? Also wir haben Energiekrise, Preiskrise gehabt, die Corona-Krise hinter uns, die Klimakrise langfristig vor uns als größte Krise überhaupt. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, oh, das ist jetzt, spielt mit diesem Themenfeld zusammen?
Aus Sicht der Familienforschung würde ich gerne noch die Eskalation auf dem Miet- und Wohnungsmarkt dazu nehmen, weil auch das ein ganz problematischer Prozess für Kinder, für Familien mit Kindern ist. Ja, in Krisensituationen neigen Menschen dazu, möglichst wenig Veränderung, wenn nicht sogar Rückkehr zu Althergebrachten zu bevorzugen. Das ist klar. Das ist Angst vor Veränderung, Angst davor, abgehängt zu sein. Also das sieht man auch zum Beispiel in der Klimadebatte, wie sehr doch dieser Wert, das eigene Haus mit der Heizung, die ich da 1970 eingebaut habe, wird plötzlich zum Lebenswerk des Mannes hochstilisiert. So, das bekommt plötzlich eine emotionale Aufwertung. Das ist die Suche nach Sicherheit. Und die ist in Krisenphasen sehr elementar. Und man muss sagen, wir haben im Moment tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, eine Multiples-Krise. Und das muss man berücksichtigen. Das müssen einerseits wir Wissenschaftler berücksichtigen in unserer Kommunikation, dass man in solchen Krisensituationen manchmal auch in seiner eigenen Kommunikation einen Gang zurückschaltet und vielleicht nicht ganz so offensiv reingeht, wie man es vorgestern getan hätte, inhaltlich aber trotzdem richtig bleibt. Und das Zweite, was wir aber auch berücksichtigen müssen, ist, dass wir das natürlich auch im Kopf haben müssen, wenn wir zum Beispiel in den nächsten Jahren, sollten wir dort einen Gewaltanstieg in der jungen Generation sehen, tun wir aktuell nicht. Wir sehen im Moment einen Sprung in den Zahlen, der allerdings leicht erklärbar ist aufgrund verschiedener Dinge. Aber wir sehen im Vergleich zu Anfang der 2000er, dass die jungen Männer weniger Gewalt anwenden als Anfang der 2000er. Das ist zum Beispiel in der Generation der über 60-Jährigen anders. Da sehen wir seit 20 Jahren einen kontinuierlichen Anstieg. Das ist für viele oft verwunderlich, aber der ist nicht durch den demografischen Wandel erklärbar. Aber das ist genau der Aspekt, den wir uns angucken müssen. Wenn wir jetzt Irritationen sehen in der Entwicklung der Gewalt, dann müssen wir natürlich diese multiple Krisensituation im Kopf behalten. Völlig klar.
Und wie sehen diese Zahlen für Frauen aus? Oder ist das unangemessen, das zu fragen?
Nee, stellen Sie die Frage ruhig.
Wie sieht es für Frauen denn aus, die Entwicklung?
Ja, für Frauen haben wir tatsächlich das Problem, dass wir die Zahlen aktuell schwer einschätzen können, weil wir so ein gewaltiges Dunkelfeld über Jahre hatten. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Narrative, dass Frauen sexuellen Missbrauch begehen können, an Jungs und an Mädchen. Das ist ein Phänomen, darüber kommunizieren wir eigentlich erst seit 10 Jahren. Von daher muss man sagen, da hat es ein enormes Dunkelfeld gesehen. Und dass die Zahlen für Frauen gewaltig ansteigen in vielen Bereichen, hat vielleicht einfach was damit zu tun, dass wir eine andere Sensibilität haben. Ich sehe das, ich bin auch Sachverständiger vom Familiengericht und sehe da auch auf Gewalt durch Frauen in Familien wird auch in solchen Verfahren anders reagiert, als wenn der Mann der Täter war. Also wir haben ein sehr stereotypes Gewaltbild im Kopf und da wird sich in den nächsten Jahren, das werden wir uns in den nächsten Jahren angucken müssen. Von daher können wir die Entwicklung der Gewalt bei Frauen gar nicht richtig abschätzen. Was wir abschätzen können, ist Gewalt von Mädchen auf der Straße, Da haben wir relativ verlässliche Daten und da sehen wir wirklich, seit Anfang der 2000er haben die Mädels aufgeholt. In den 90er Jahren war Straßengewalt fast ein reines Jungsphänomen, sowohl im Hellfeld als auch im Dunkelfeld. Und da haben die Mädels mächtig zugelegt. Das heißt, junge Mädchen auf der Straße, da haben wir eine Zunahme von Gewalt, gerade auch in Gruppenkontexten. Und das ist ein Prozess, das ist vielleicht auch der Preis, den man dafür zahlt, wenn man sein Frauenbild, wenn man sein Mädchenbild, wenn man seine Geschlechterstereotypien als Gesellschaft hinter sich lässt. Solange aber die Gesamtgewalt in einer Gesellschaft runtergeht, sind wir ja auf einem guten Weg. Also von daher ist das bestimmt kein Grund, um zu sagen, dann lass uns mal zurückkehren zum Bild des kleinen Mädchens, sondern eher ein Schritt vorwärts. Das ist eine Entwicklungsphase, die wir mitmachen müssen.
Eine Art Gleichberechtigung in der Betrachtung auch und in der Erforschung. Jetzt ist es ja für jeden und jede schlimm, wenn ich Gewalt erfahre. Was wäre aus Ihrer Sicht der wichtigste Punkt hier, um gegenzusteuern?
Der wichtigste Punkt, um Gewalt gegenzusteuern, ist, dass wir Familien in ihrer Lebenssituation entlasten. Also der Konflikt zwischen Familie und der Aufteilung der Care-Arbeit zum Beispiel. Wir brauchen dringend Maßnahmen, die unterstützen, dass Männer Care-Arbeit begehen. Wir brauchen dringend wirtschaftliche Sicherheit. Also, dass die Kindergrundsicherung nicht durchgelaufen ist, ist für mich als Familienforscher sowieso, aber als Gewaltforscher schon ein schwieriges Thema, weil ich sage so, es wäre so wichtig. Wir müssen dringend, was ja jetzt ganz aktuell auch diskutiert wird, dass wir sehen, es gibt Regionen in Deutschland, in denen Kinderarmut ganz anders verbreitet ist als in anderen Regionen. Da haben wir ein Nord-Süd-Gefälle, da haben wir ein Großstadt- und Landgefälle und da müssen wir gezielt gegensteuern. Und ich glaube, dass das so der Punkt ist, wo wir reingehen müssen. Und zusätzlich sehen wir gerade eine Versorgungslücke, zum Beispiel in der Psychotherapie von Menschen, die eigentlich Hilfe wollen in desolaten Situationen. In der Corona-Pandemie haben wir eine Zunahme von Alkoholkonsum gesehen, obwohl 1. Mai, Vatertag, Hochzeitsfeiern, alles ausgefallen sind, sind mehr alkoholische Getränke verkauft worden als vor der Pandemie. Und das sind natürlich so Faktoren, da müssen wir gegensteuern. Und ich finde, Gewalt ist auch zu erheblichen Anteilen ein Bildungsthema. Und da wünsche ich mir einfach ganz andere, ja, im Grunde genommen Kampagnen, die auch nochmal auf Risikofaktoren in der Gewalt deutlich machen. Warum nicht in jeder Werbepause ein Spot, der Menschen darüber aufklärt, was familiäre Gewalt bedeutet und welches Risiko dazu beiträgt? Da gehört zu, dass wir in Schulen junge Menschen dahin erziehen müssen, dass wir da Demokratiebildung im besten Sinne des Wortes in Richtung Gleichberechtigung und Toleranz brauchen. Dazu gehört für mich auch eine bestimmte Art von Politikern, Politikerinnen und auch von Sportlern, Sportlerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, also von Vorbildern im Grunde genommen auch, die nicht den Hang zu einer Idealisierung der Vergangenheit nutzen sollten, um wieder altradierte Familienbilder zu platzieren, weil das ist das Spiel mit dem Feuer.
Das ist eine lange Wunschliste. Wenn ich jetzt ergänze, dazu gehört auch, dass ich öffentlich weinen darf und meine Gefühle zeigen darf, egal wer ich bin. Würden Sie dann sagen, Haken dran, ja?
Selbstverständlich. Gerade die Kommunikation über Gefühle ist ein ganz großes Thema und ist auch ein Thema, wo wir sehen, die Gleichberechtigung funktioniert leider nicht so, dass Männer mehr über ihre Gefühle sprechen, sondern wir sehen eher, Gleichberechtigung funktioniert so, dass auch Frauen noch weniger über ihre Gefühle sprechen. Und das ist auch so der Punkt, dieses, was man so als emotionale Kompetenzen bezeichnet oder vielleicht erweitert sozial-emotionale Kompetenzen müssen in unserem Bildungssystem, in Schule, in öffentlicher Erziehung und auch gerade dort, wo wir uns um Menschen in Problemlagen kümmern, in der Jugendhilfe oder in Jugendzentren oder solchen Einrichtungen, eine ganz andere Rolle spielen.
Menno Baumann, Intensivpädagoge und Gewaltforscher von der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf zu, ja, der Gewaltproblematik in unserer gesamten Gesellschaft und ausgelöst durch eine Schlagzeile, jeder dritte junge Mann, die so, wie wir wissen, keinen Bestand hat, aber für uns jetzt Anlass war, da einmal tiefer zu graben. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und dann war das Interview zu Ende, offiziell, aber dann passierte etwas, was es öfter mal gibt, bei uns im Journalismus auch, nämlich, dass wir uns dann mit unseren Interviewpartnerinnen und Partnern im Nachhinein auch noch austauschen, über bestimmte Punkte nochmal diskutieren. Und so war das auch hier der Fall. Und meistens bleibt es dann tatsächlich eben in diesem 1:1 zwischen Redaktion und Expertin, Experte. Und jetzt in dem Fall haben wir gesagt, nee, das ist einfach so wichtig, weil es so ein so komplexes Thema ist, dass wir das auch noch jetzt hier ergänzen. Und deswegen jetzt hier für alle, die B-Seite des Interviews und ich sage nochmal, hallo Menno Baumann.
Ja, hallo.
Jetzt sind Sie nicht mehr an Ihrem Büroschreibtisch, korrekt?
Richtig, jetzt sitze ich hier draußen unter einem schönen großen Baum und telefoniere.
Okay, also die Punkte, über die ich im Nachhinein noch nachgedacht habe, auch ob ich sie hätte stellen sollen, die Fragen an der Stelle noch, das Interview war schon sehr lang, die waren A, die Gründe für diesen kurzfristigen Anstieg, den Sie genannt hatten, dann die Gründe für den genannten Anstieg bei Älteren und dann nochmal nachzuhaken, aber wie sieht das denn aus bei jüngeren Männern, dass sie ja doch deutlich häufiger Täter sind. Deswegen jetzt nochmal hier einmal wir beide und ich würde Sie das jetzt gerne fragen, nochmal nachträglich.
Ja, beginnen wir mal mit dem Thema. Wie erklärt man den kurzfristigen Anstieg, der ja auch in der Polizeistatistik sichtbar ist, aber auch in anderen Untersuchungen? Also ich denke, was man da eigentlich sieht, ist vor allen Dingen erst auch mal ein statistisches Artefakt. Es gibt bestimmte Delikte, die in bestimmten Altersphasen typisch sind. Ich nehme also als klassisches Beispiel der Ladendiebstahl irgendwo in der Vorpubertät, 10 bis 13 Jahre. Und so gibt es auch im Gewaltbereich durchaus so Sachen wie, dass sich mal geprügelt wird, Rangeleien, also so einmalige Ereignisse in den Biografien, die sehr häufig sind. Und die sind natürlich in der Phase der Corona-Pandemie, ich kann mich schlecht prügeln mit 1,50 Meter Abstand und ich kann auch in keinem Geschäft klauen, in das nur 3 Kunden rein dürfen. Und insofern haben wir in diesen Jahren einen extrem niedrigen Stand gehabt. Und jetzt sehen wir plötzlich einen Sprung, der auch über das Maß vor 2019 hinwegspringt. Das ist richtig. Aber wenn wir das auf die Lebenszeit gucken, wie viel Kriminalität, wie viel Gewalt hat ein 20-Jähriger oder ein 15-Jähriger heute begangen, dann sehen wir über die Lebenszeit gemessen, sehen wir da überhaupt gar keine Veränderung. Das heißt, dieser Sprung hat schon was mit einer fast 3-jährigen Pause zu tun. Der hat auch was mit veränderter Anzeigebereitschaft zu tun. Und sicherlich auch ein ganz bisschen, aber das dürfte der schwächste Effekt sein, dass diese Drucksituation des viel zu Hause Seins für Familien in beengten Wohnverhältnissen schon auch schwierig war. Und das wäre so im Moment der Punkt, wo ich sage, wir haben da keine Trendwende, sondern wir haben einen Sprung, den müssen wir beobachten. Aber Hypothese wäre, das reguliert sich wieder in ganz normale Lebenszeitprävalenz, wie wir es in der Wissenschaft nennen, hinein.
Und da jetzt Augen auf die nächsten Jahre. Und dann werden
genau, wir müssen es beobachten. Wenn sich das jetzt verfestigt, dann müssen wir die Ursachen uns angucken und dann müssen wir intervenieren.
Und dann der nächste Punkt. Was sind denn die Gründe für den genannten Anstieg bei älteren Menschen?
Das ist tatsächlich gar nicht so richtig mein Thema. Das ist gar nicht mein Forschungsbereich. Mhm. Also ein paar Dinge wissen wir. Wir wissen zum Beispiel, dass wir eben aufgrund allgemein der Steigerung der Lebenserwartung, die erklärt zwar nicht diesen Anstieg, aber sie erklärt, dass wir einen erhöhten Anteil von Menschen höherem Alters zum Beispiel mit Demenzerkrankungen haben, die durchaus auch mit Gewaltverhalten einhergehen. Das ist dann keine boshafte Kriminalität, sondern das ist etwas, was im Rahmen der Krankheit auftritt. Aber natürlich wird es in letzter Konsequenz mitgezählt. Auf der anderen Seite erleben wir durchaus auch eine zunehmend verschärfte Konfliktsituation zwischen älteren Generationen und jüngeren Generationen, wenn die sehr dicht aufeinander wohnen, so diese typischen Nachbarschaftskonflikte. Und auch in diesen sehen wir tatsächlich, dass es auch zunehmend dann zu Handgreiflichkeiten oder zu Sachbeschädigungen kommt und es da bei Älteren oft die Zündschnur scheinbar kürzer zu sein scheint. Ansonsten weitere Ursachen, da müsste man sich tatsächlich mal mit Kollegen unterhalten, die da in diesem Bereich forschen. Mein Thema sind ja nun mal einfach Familien und Kinder und Jugendliche.
Was für unseren Themenzettel dann auch für die weitere Planung. Und dann jetzt die letzte Frage bei jüngeren Männern. Das war ja auch der Anlass letztlich unseres Gesprächs, wo dieses jeder Dritte nicht zu halten ist. Aber was ja schon klar ist, ist, dass das Ausmaß schon deutlich höher ist, dass Männer die Täter sind.
Gewalt ist statistisch gesehen männlich und jung. So, also die Altersgruppe der unter 35-Jährigen und die Menschen, die sich dem Geschlecht männlich zuordnen lassen, das ist schon die größte Risikogruppe. Wir haben ja auch in dem Hauptinterview schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Mädchen gerade in der Pubertät am Aufholen sind. Da sehen wir Verschiebungen. Das legt sich bei denen wieder, Jungs bleiben da nochmal aktiver. Also da sehen wir schon so, dass man kann davon ausgehen, 2 Drittel der Gewaltdelikte gehen von Männern aus. Das ist völlig klar. Im familiärer Gewalt, im Bereich der Partnerschaftsgewalt sogar noch mehr. Da ist der Anteil der männlichen Täter noch höher. Im Bereich der Gewalt gegen die Kinder, da ist es fast ausgeglichen. Aber völlig klar, auch wenn ich gesagt habe, bei Senioren steigt die Gewalt, bei jüngeren Männern geht sie runter. Im Verhältnis sind trotzdem die meisten Straftäter, die prototypische Gewalttaten begehen, männlich und jung. Das ist völlig klar. Und dadurch, dass ich die anderen Aspekte immer betone, dass wir die nicht vergessen dürfen, stelle ich dieses Artefakt natürlich nicht in Frage.
Ja, da habe ich nämlich nochmal auch im Nachhinein drüber nachgedacht. Wäre das wichtig gewesen, das nochmal deutlich zu verankern, obwohl es ja,
nicht,
im Kontext...
Nicht, dass jemand unser Interview hört und hinterher glaubt, wir hätten ein Problem mit familiärer Gewalt durch Frauen.
Mhm, genau.
Jeder einzelne Gewaltfall ist ein Problem, das darf man nicht falsch verstehen. Natürlich haben wir ein Problem mit Gewalt durch Frauen, aber von der Größenordnung her ist es völlig richtig. Erstens, Gewalt durch Männer hat diesen Machtanteil und das war ja das Thema unseres Interviews. Das sehen wir auch bei familiärer Gewalt. Es gibt Frauen, die ihre Männer schlagen, aber das ist in der Regel nicht machtzentriert. Das ist eine andere Dynamik, die dahinter steht. Und von der Größenordnung her ganz klar sind Männer da nach wie vor im Vorsprung.
Ist Ihnen noch etwas durch den Kopf gegangen im Nachhinein, wo Sie gedacht hatten, ja, wie wird das verstanden oder warum hat Frau Kühn das denn nicht gefragt, wenn es jetzt nicht in diesen drei Fragen war?
Nee, eigentlich nicht. Was ich immer noch solchen Interviews denke, ist, wie sehr ich das bewundere, wie Journalisten doch in so kurzer Zeit so komplexe Themen aufmachen müssen. Das würden wir als Wissenschaftler so nie tun.
Ja, aber man bleibt auch immer manchmal mit so einem Unzufriedenheitsgefühl zurück dann und das ist dann eben genau das, was Sie skizzieren. Herr Baumann, ich sage danke dafür, dass wir jetzt so sprechen konnten. Es ist dann insgesamt jetzt fast eine halbe Stunde geworden, wo ich aber auch das Gefühl habe, und das haben Sie bei unserem Vorgespräch gesagt, Frau Kühn, das geht nicht in ein paar Minuten, wir brauchen Zeit und genau das hat sich ja bestätigt. Vielen Dank.
Genau. Wer es kurz machen will, kriegt einfache Antworten und die stimmen meistens nicht.
Dankeschön, einen guten Tag.
Ebenso. Tschüss.